Wir sind gerade mitten in unserer Römerbrief-Serie und das ist eine richtig, richtig starke Serie, die auch vor allem die letzten Wochen durch den Roland geprägt wurden. Letzte Woche ging es um Römer 5, ein richtig, richtig tolles Kapitel. Und das war deswegen auch so stark, weil in Römer 5 geht es um den Frieden mit Gott. Und wie wir diesen Frieden mit Gott haben können. Und wenn du nicht dabei warst, wenn du es dir nicht anhören konntest, dann lade ich dich jetzt nochmal ein, schau es dir an und kling dich da nochmal ein. Aber ganz besonders fand ich der Zeitpunkt. Denn dieses Thema, der Frieden mit Gott, der kam an diesem Sonntag, also am letzten Wochenende, gerade nach diesen ganzen Ausschreitungen in unserer Stadt, nach den Plünderungen, nach den Krawallen, die in Stuttgart stattgefunden haben. Und ich denke so oft auch an die Polizisten, die dort geschädigt wurden, die dort zusammengeschlagen wurden und auch an die seelischen Verletzungen, die sie haben. Und heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen und nochmal eine Facette aus Römer 5 herausgreifen, nämlich auf das, dass Gott selbst die Voraussetzung geschaffen hat durch seine große Liebe, dass wir diesen Frieden mit Gott haben können. Und deswegen lesen wir das auch in Römer 5, Vers 5, folgenden Vers. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich war so bestürzt über die ganzen Dinge, die passiert sind. Und ich habe mir immer wieder überlegt, hey, welchen Hass, welchen Groll, welche Verbitterung, welche Bitterkeit diese Menschen haben müssen, dass sie sowas anrichten und anstellen. Und trotzdem wollen wir heute nicht nur auf diese Menschen schauen, sondern wir wollen in erster Linie auf uns schauen, wir wollen auf dich und auf mich schauen, was das für uns bedeutet, diese Liebe Gottes, die ausgegossen ist. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Liebe und der erste Punkt ist Liebe, die Veränderung schafft. Das Ausgießen oder Ausschütten der Liebe, so wie es der Paulus auch im Römerbrief in diesem 5. Vers schreibt, das ist eine Form, wo man sich so vorstellen muss, dass es nicht einfach so ein Tröpfchen oder so ein paar kleine Punkte der Liebe sind, sondern er möchte das in einem viel, viel größeren Maß machen. Wenn Paulus davon spricht, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird durch den Heiligen Geist, dann will er das in einem vollen, in einem unbegrenzten Maße tun. Und so ist es auch gemeint. Er behält nichts zurück. Wenn wir von Gottes Liebe sprechen, dann ist es nicht die Liebe von uns zu Gott, sondern es geht um Gottes eigene wunderbare Liebe zu dir und zu mir, zu uns Menschen. Diese Liebe ist ausgeschüttet in unsere Herzen und sie will Besitz einnehmen in uns. Sie will wirklich uns einnehmen durch und durch, unser ganzes Leben, unseren ganzen Körper, und sie möchte uns verändern. Je mehr uns das klar wird, dass diese Liebe nicht nur so ein kleiner Funke hier und hier mal ausgeteilt wird, sondern dass es wirklich ausgeschüttet, ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in uns, desto mehr nimmt diese Liebe auch ganz praktisch Raum in uns ein. Das bedeutet auch, je mehr diese Liebe in uns da ist und in uns Raum einnimmt, desto mehr müssen auch die lieblosen Dinge, die Dinge, die vielleicht nicht so liebevoll sind, müssen die herausgehen, müssen die weichen. Und damit diese Liebe wirklich sichtbar wird, glaube ich, dass es vor allem drei Bereiche anbelangt. Der erste Bereich ist, dass man diese Liebe an unserem Tun sieht. Und ich bin erinnert worden an eine Situation letztes Wochenende, als wir unseren Arbeitseinsatz in der T70 gemacht haben, wo wir viele Dinge innen und außen getan haben, wir haben gestrichen, wir haben ein paar Reparaturen gemacht und außen vor allem den Garten versucht schon mal schön zu machen, die Hecke wurde geschnitten und so weiter. Und dann passierte plötzlich ein ziemlich großer Unfall, wo mehrere Autos betroffen hat, direkt vor unserer Einfahrt in den Hof der Talstraße. Es waren keine von unseren Leuten davon betroffen. Und dann aber sind unsere Leute dorthin gelaufen. Übrigens, unsere zwei besten Gartenmitarbeiter sind dorthin gelaufen und sie haben dann den Verkehr geregelt. Sie haben sich um die Leute gekümmert und sie haben den Verkehr geregelt, weil eine Spur war unbefahrbar und es war richtig stark. Und diese Liebe ist es, die da zum Ausdruck kommt, ganz praktisch. Oder wir sind vor ganz kurzer Zeit, sind wir mit dem Büro und all dem, was wir so hatten, mit dem christlichen Sportverein in die Talstraße umgezogen. Und wisst ihr, ich habe es noch nie erlebt, dass ich einen Tag, bevor der Umzug war, einige Leute absagen durfte, weil wir zu viele waren. Hey, und da wird Liebe praktisch. Da wird Liebe praktisch in dem, was wir tun. Und das ist das, wo die Liebe Gottes wirklich auch sichtbar wird, als erster Punkt. Als zweiter Punkt wird die Liebe sichtbar in unseren Gedanken. Sichtbar in dem Sinn, dass wir selber das merken. Und ich denke immer mal, wenn diese Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz, dann ist sie auch ausgegossen in unsere Gedanken. Und wenn diese Liebe Gottes da ist, dann haben negative Gedanken keinen Raum und sie werden mehr und mehr verdrängt. Auch dort, wo Dinge im unreinen sind in unserem Herzen, dort, wo sich Dinge vielleicht aufgestaut haben, dort, wo wir vielleicht eine Unversöhntheit haben, dort, wo Dinge auch im Kleinen anfangen, dort, wo die Liebe hineinkommt, dort verändert es auch unsere Gedanken. Und wenn ich wieder dran denke, an diese Ausschreitungen in Stuttgart, so glaube ich, dass diese Menschen, die da dabei waren, die das angezettelt haben, dass das auch nicht von 0 auf 100 kam, sondern dass das am Anfang vielleicht auch nur kleine Dinge waren, die sie immer wieder aufgestaut haben. Und eines ist klar, Stuttgart braucht diese Liebe Gottes. Stuttgart braucht den Frieden Gottes. Und lasst es uns sichtbar werden in dem, was wir tun, in unseren Gedanken und als drittes in dem, was und wie wir reden. Die Liebe Gottes soll zum Ausdruck kommen in unserer Wortwahl. Sie soll zum Ausdruck kommen in der Art und Weise, wie wir reden. Zum Beispiel auch, dass negatives Reden, also so hintenrum reden, dass das keinen Raum mehr in uns einnimmt, sondern dass wir nicht über jemand reden, sondern dass wir mit jemand reden. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte, denn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Dann merken wir immer wieder verstärkt, wie sich Dinge verändern, gerade in diesen Bereichen. Der zweite Punkt, Liebe als Marken- und Erkennungszeichen. Diese Liebe hat durch den Heiligen Geist unser eigenes Herz erreicht und erfüllt, durchleuchtet, durchflutet und durchglüht. Und damit soll diese Liebe auch andere Menschen entzünden. Wenn Gott seine Liebe ausgeschüttet und ausgegossen hat, können wir in diesem Maße diese Liebe nehmen. Und es ist nicht irgendwie eine kleine Substanz oder irgendeine Substanz, die ausgegossen wurde, sondern sie ist in uns, sie nimmt Besitz in uns ein. In 1. Johannes 4, Vers 7 lesen wir, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Lasst uns das als Markenzeichen nehmen. Es ist ein Markenzeichen von uns Christen, dass wir einander lieben. Das muss so sein, so soll es sein. Und lasst uns daran das wirklich auch sichtbar machen. Und es ist nicht nur ein Markenzeichen, sondern es ist auch ein Erkennungszeichen. Und ich denke so oft an diesen Vers, der in Johannes 13, Vers 35 steht, wo Jesus selber sagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und so habe ich auch mein Leben nochmal durchgegangen. Meine Familie, meine Gespräche, meine Gruppen, auch natürlich unsere Gemeinde. Hey, das wäre doch so stark, wenn wir wirklich sagen können, hey, jedes Treffen, jedes Gruppentreffen, jedes Gespräch, da wird die Liebe zueinander sichtbar. Wäre das nicht klasse, wenn das die Menschen auch erkennen, die auf uns schauen, dass hier etwas anderes ist, dass die Liebe Gottes wirklich ein Marken- und ein Erkennungszeichen für uns ist. Im 1. Johannesbrief lesen wir nochmal, was das ganz konkret bedeutet. Und da bin ich jetzt schon bei unserem dritten Punkt, unserem Hauptpunkt. Und es geht um die Liebe, die der Vater schenkt. In 1. Johannes 3, Vers 1 lesen wir, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt, denn wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Und ich habe den ersten Unterpunkt, Liebe, die der Vater schenkt, weil wir Kinder Gottes genannt werden. Johannes selber kommt hier ins Staunen. Er sagt, seht doch, schaut hin, erstaunt darüber, wie sehr uns der Vater liebt. Ist das nicht eine grandiose Aussage? Das ist die Aussage, die die Welt braucht, dass Gott, unser Vater, uns lieb hat. Galater 4, Vers 4 und 5 lesen wir, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Durch das, dass Jesus in die Welt gekommen ist, hat er uns befreit von der Knechtschaft, von dem Gesetz. Und im Alten Testament, da mussten die Menschen, um Gott zu gefallen, sie mussten die Gesetze halten, sie mussten gute Werke tun, sie mussten die Gebote erfüllen. Nur so konnten sie Gott wirklich gefallen. Und wir haben aber durch das, dass Jesus in die Welt kam, durch das, was er getan hat, auch am Kreuz auf Golgatha, dass er gestorben und auferstanden ist, aus dieser Hintergrund dürfen wir Kinder Gottes sein und diese Kindschaft Gottes auch empfangen. Wir dürfen uns wirklich seine Kinder nennen. Und das ist einfach so stark, das ist wunderbar. Und in Galater 4, Vers 5 bringt es der Paulus auch nochmal auf den Punkt. Er sagt, hey, dann habt ihr auch die Rechte empfangen, die Rechte Gottes, die uns zustehen als Kinder Gottes. Und da gehe ich nachher nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Der zweite Unterpunkt, Liebe, die der Vater schenkt, weil wir von Gott adoptiert wurden. Kinder Gottes werden heißt, beziehungsweise da steckt dahinter der Gedanke der Adoption. Weil Gott ist nicht unser leiblicher Vater. Adoptiert werden ja in der Regel Kinder, die entweder keine Eltern haben oder die zur Adoption freigegeben wurden, weil die Eltern die Kinder nicht mehr versorgen konnten oder weil sie einfach unerwünscht waren. Adoption heißt die Annahme an Kindesstatt oder die Annahme als Kind. Und es begründet rechtlich dieses Vater-Kind-Verhältnis. Nun haben wir meistens wirklich gute Familien, haben gute Eltern gehabt und wir haben eine gute Erziehung genossen. Wir sind behütet aufgewachsen, wenn auch nicht alle, aber viele. Und trotzdem gibt es eine Sache, die uns unsere Eltern nicht geben können. Und das ist die Kindschaft Gottes. Das ist ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein. Und er hat uns dazu freigemacht. Gott hat das betont, es war sein Herzensanliegen und das drückt Paulus aus im 2. Korinther 6, Vers 18, indem er sagt, ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne sein, spricht der Herr. Das bedeutet, dass Gott uns als Söhne und Töchter vorsah. Das war das, was er wollte, dass wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind und von ihm adoptiert werden. Das ist sein Ziel, das war sein Ziel und das soll es immer bleiben, bis in alle Ewigkeit. Und dieses Ziel hat er für alle Menschen, auch für die, die ihn bisher noch nicht kennen. Und vielleicht bist du jetzt gerade da und sagst, hey, ich habe diese Vater-Kind-Beziehung noch gar nicht so richtig verstanden und kann das noch gar nicht so richtig einschätzen und du stehst ganz am Anfang des Glaubens. Also möchte ich dir das mitgeben. Hey, unser Papa hat es von Anfang an als Ziel gehabt, dass wir seine Söhne und Töchter werden und ihn als seinen Papa annehmen. Wenn wir Söhne und Töchter genannt werden, und so sagt es das Wort, dann sind wir es auch. Und so ist es wie ein unüberschreibbares Etikett, das an uns klebt. Johannes betont es auch in seinem Brief, wir sind es auch. Da gibt's nichts dran zu rütteln, das ist Fakt. Und weil wir diese Kindschaft haben, weil Gott uns adoptiert hat, haben wir den Geist Gottes in unseren Herzen. In Galater 4, Vers 6 lesen wir, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und hey, macht es dir nochmal bewusst, es ist derselbe Heilige Geist, den auch Jesus hatte, den der Sohn hatte. Es ist kein anderer Heiliger Geist, es gibt nur einen. Und es ist der gleiche Heilige Geist, der in Jesus ist, wie der, der in dir ist. Und dieser Heilige Geist erinnert uns immer wieder an den Vater. Und Abba, das, was hier Paulus an die Galater schreibt, das ist auf Aramäisch. Und es drückt eigentlich die ersten Worte eines Babys aus, um Vater zu sagen. Es geht um mich und um dich als Sohn oder Tochter Gottes. Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass er den Heiligen Geist angekündigt hat, den Tröster. Und zwar konkret in Johannes 14. Dort lesen wir in den Versen 16 bis 18. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Vers 18. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und das ist so der Schlüsselvers. Jesus sagte selber, bevor er den Weg ans Kreuz ging und auferstanden ist, er sagt, hey, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Und gemeint hat er, dass der Heilige Geist, der Tröster, zu uns kommt. Und jetzt haben wir auf der einen Seite diese Aussage von Jesus, er will nicht, dass wir Waisen sind. Und wir haben die Aussage in Galater 4, Vers 6, dass wir Söhne und Töchter sind. Und wir wollen das jetzt mal gegenüberstellen, was unterscheidet Waisenkinder von Söhne und Töchter. Waisenkinder, also die, die keine Eltern haben und das auch aus geistlicher Sicht gesehen, hey, die haben kein Zuhause. Die haben geistlich gesehen, haben die erstmal kein Zuhause. Aber als Söhne und Töchter, hey, haben wir eine Familie, haben wir eine geistliche Familie. Natürlich eine geistliche Familie in Form einer Gemeinde in der Regel, so ist es zumindest auch der Wunsch Gottes, aber vor allem wir sind in die Familie Gottes eingebettet. Hey, wir sind nicht allein, weil wir haben einen Vater, der bei uns ist. Waisenkinder müssen selber für sich sorgen. Söhne und Töchter, die werden am Familientisch versorgt. Gott hat uns das zugesagt, dass er für uns sorgen wird. Waisenkinder haben keinen Besitz, sie sind besitzlos. Söhne und Töchter haben ein Erbe, weil sie Miterbe Christi an seiner Herrlichkeit sind. Hey, wenn wir Söhne und Töchter sind, dann sind wir jetzt schon Miterbe, wirklich an seiner Herrlichkeit und dem, was noch kommt. Waisenkinder sind einsam. Sind alleine. Söhne und Töchter sind geborgen in der Hand des Vaters. Waisenkinder sind geprägt von Misstrauen. Söhne und Töchter haben Vertrauen in Gott. Diese Unterscheidung, die ist ganz wichtig. Und ich habe diese Tabelle einmal mitgenommen von einem Kongress, von einer Konferenz, und ich wollte es einfach auch weitergeben, und wir werden da auch nachher nochmal einen Vergleich anschauen, weil mich das selber sehr bewegt hat. Und durch das, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, genießen wir alle Vorrechte der Mitgliedschaft in der Familie Gottes. Hey, und das sind nicht wenige. Das sind einige. Denn wir sind eingebettet in dieser Familie. Wir werden versorgt am Familientisch. Wir sind Miterbe seiner Herrlichkeit. Wir sind geborgen und wir dürfen vertrauen. Gott möchte unser Herz verändern durch das, dass wir Söhne und Töchter sind. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist, der gekommen ist, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und dieser Geist ist kein Geist der Weisen, sondern ein Geist der Kindschaft. Dieser Geist, dieser Heilige Geist, er ist in uns. Und das ist das, was Galater 4, Vers 6 sagt. Hey, dass wir diesen Geist der Kindschaft Gottes haben. Und wir wollen das nochmal gegenüberstellen mit den weisen Kindern. Auf der einen Seite nochmal Johannes 14, 18, weisen Kinder. Und auf der anderen Seite Galater 4, Vers 6, den Geist der Kindschaft zu haben. Und ich möchte die Übersicht nochmal weiterführen. Zunächst mal geht es um das Bild von Gott. Weisen Kinder haben eine sehr distanzierte Beziehung zu Gott. Entweder sie kennen ihn nicht oder sie haben ein distanziertes Verhältnis und sie sprechen ihn als Meister und Herr an. Wenn du diesen Geist der Kindschaft in dir hast, dann sprichst du Gott und hast du das Bild Gottes als ein liebender Vater. Als der, auf dessen Schoß du sitzen kannst, als dessen Herzschlag du spüren kannst. Weisen Kinder suchen überall nach Bestätigung. Sie brauchen Bestätigung. Sie suchen sich überall die Dinge, was vielleicht gar nicht gesund ist. Wenn du den Geist der Kindschaft hast, dann weißt du, dass du von Gott geliebt bist, dass du versorgt wirst und dass er bei dir ist. Weisen Kinder, die wollen etwas erreichen. Und damit sie etwas erreichen können, wollen sie vor Gott und vor Menschen gut dastehen. Das ist ihre Motivation, wenn sie was tun. Das ist ihre Motivation auch zum Dienst. Und da gibt's auch sicherlich Leute, die Christen sind, gläubige Leute. Hey, wenn sie diesen Geist der Kindschaft nicht verstanden haben, hey, dann machen sie den Dienst aus einer falschen Motivation. Aber wenn wir diesen Geist der Kindschaft haben, dann kann ich Gottes genialem Plan vertrauen und meine Berufung leben. Das Selbstbild bei weisen Kindern ist oft ein Bild der Selbstverachtung, weil sie sich mit anderen vergleichen, weil sie sich nicht gut genug fühlen und somit nie klarkommen. Aber wenn wir diesen Geist der Kindschaft haben, dann weiß ich, dass ich in den Augen meines Vaters, Gottes, meines Papas unendlich wertvoll bin. Weisen Kinder flüchten sich schnell in Süchte, in Geschäftigkeit, auch in religiöse Aktivitäten und Zwänge. Und dabei ist die Quelle des Trostes eine andere. Hey, in der Gegenwart Gottes dürfen wir uns als diesen Geist der Kindschaft haben, dürfen wir uns wirklich wohlfühlen und unsere Bedürfnisse werden gestillt. Wie geht man mit Fehlern um? Der nächste Punkt. Hey, oftmals die weisen Kinder sind, die klagen Menschen an. Sie stellen andere bloß, um selber besser darzustellen, aus einer Form der Minderwertigkeit. Und wenn wir diesen Geist der Kindschaft haben, dann wird die Liebe deckt diese Fehler zu und will mich nicht über andere erheben. Hey, und dann ist es auch einfach zu sagen, hey, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht. Weil ich weiß, hey, dass die Liebe Gottes sich dadurch nicht verändert, wenn ich einen Fehler mache. Weisen Kinder sind abhängig davon, dass ihre Bedürfnisse gestillt werden. Sie sind sehr auf sich bezogen. Aber wenn wir diesen Geist der Kindschaft haben, dann lebe ich erfüllt aus Gottes Liebe zu mir und teile das gern auch andere mit. Und die letzte Gegenüberstellung ist, dass Waisenkinder, sie haben eigentlich nichts. Sie sind Sklaven, so wie wir es vorher auch gesungen haben. Und wenn wir den Geist der Kindschaft haben, sind wir Söhne, Töchter und Miterben. Merkt ihr diesen Unterschied? Das ist was ganz, ganz Großes. Und wenn man das mal begriffen hat, dann verändert sich viel in unserem Leben. Auf der einen Seite zu sagen, hey, sind weisen Kinder, die keinen Papa, keinen geistlichen Vater haben oder sich dessen nicht in vollem Maße bewusst sind. Oder wirklich zu sagen, ich habe diesen Geist der Kindschaft Gottes, der durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Diesen Geist, wenn wir den haben, den Geist der Kindschaft, hey, dann weiß ich und spreche diesen Gott an als den liebenden Vater. Ich weiß, dass ich von ihm geliebt und versorgt werde. Und ich weiß, dass er einen genialen Plan hat für mein Leben, dass ich ihm vertrauen kann und dass ich meine Berufung, die er mir gegeben hat, leben kann. Dann weiß ich, dass ich in den Augen meines Vaters unendlich wertvoll bin und dass ich in der Gegenwart Gottes, dass dort meine Bedürfnisse gestillt werden und dass die Liebe diese Fehler wirklich zudeckt und ich muss mich nicht über andere erheben. Und ich lebe erfüllt aus Gottes Liebe zu mir und teile das gerne mit anderen. Und ich bin ein Sohn oder eine Tochter und ein Miterbe Gottes. Ich möchte euch nochmal den Vers in Galater 4, Vers 6 als ein ganz zentraler Vers nochmal vorlesen. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt ihr euch Gott seinen Geist. Denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Es ist der Geist der Kindschaft, der in uns Raum einnehmen will. Und ich möchte dich fragen, was hast du für ein Vaterbild? Oder anders gefragt, in welcher Spalte bist du eigentlich mehr unterwegs oder lebst du? Ist es nicht oft so, dass wir vielleicht zu oft in der linken Spalte und in der linken Spalte leben und uns aufhalten? Ich empfinde es als eine ganz, ganz große Dankbarkeit gegenüber meinem Papa im Himmel, dass er mich adoptiert hat und mich angenommen hat als sein Sohn. Letzte Woche habe ich mit jemandem aus der Gemeinde eine organisatorische Dinge geklärt. Und er meinte, ich soll das nochmal mit seiner Frau klären. Und er gab mir per WhatsApp den Kontakt seiner Frau. Und dann siehst du, wenn du diesen WhatsApp-Kontakt bekommst, dann siehst du, wie der abgespeichert ist. Und wisst ihr, meine Frau, ich sage euch das ganz ehrlich und offen, meine Frau ist bei mir abgespeichert unter dem Vornamen und dem Nachnamen. Aber in diesem Fall war seine Frau abgespeichert unter meine und dann den Namen. Das wäre so, wie wenn ich meine Frau abgespeichert hätte unter meine Heidi. Und ich war mitten in der Vorbereitung, als diese WhatsApp kam und mir kam das so plötzlich so klar, wie Gott dich und mich sieht. Er sieht dich als mein und den Namen, als mein Manfred, als mein Heiko, als meine Heidi und setzt deinen Namen dafür ein. Und ich finde es so stark. Er sieht dich nicht nur als irgendein Sohn oder irgendeine Tochter. Nee, er sieht dich als mein und den Namen, weil er dich kennt. Und das hat mich bewegt. Und ich möchte euch kurz noch eine Sache vorstellen zum Abschluss. In einem Videoclip, der jetzt auch unten eingeblendet wird, den ihr euch anschauen könnt, da wird eine Geschichte erzählt von einem britischen 400-Meter-Läufer, von Derek Redmond. Und obwohl diese Story schon fast 30 Jahre her ist, das war 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona, ist es für mich immer noch eines der bewegendsten Videos und Momente, die ich gesehen habe. Und wenn du dir das anschaust, dann wirst du sehen, was dort passiert ist. Derek Redmond, er ist angetreten bei den 400 Metern. Und es sollten seine Olympische Spiele werden, wo er nochmal ganz groß zum Zug kommt. Er war ein Klasseläufer, er war ein Spitzenläufer. Er hatte das Zeug, ganz vorne dabei zu sein. Und im Halbfinale sehen wir in diesem Video, in diesem Clip, dass er sich nach rund 150 Meter verletzte. Er hat einen Muskelfaserriss. Er sank zu Boden, er war am Ende, er konnte nicht weiterlaufen, er konnte das Rennen nicht beenden, die Olympischen Spiele waren vorbei. Aber nach einiger Zeit besann er sich und er stand auf und er humpelte auf seiner Bahn Schritt für Schritt weiter und er ging seinen Weg. Und die Masse der Zuschauer, die haben das gemerkt und die haben ihn nach vorne gepeitscht, weil sie gesehen haben, hey, dieser Mann möchte den Lauf vollenden. Er möchte ins Ziel kommen. Und obwohl ihn manche Schiedsrichter und Ordner davon abhalten wollte, er hat es durchgezogen. Und dann passierte etwas Grandioses. Dann kam ein Mann von der Tribüne auf die Bahn. Und auch er ließ sich nicht zurückhalten von den Ordnern und Schiedsrichtern und Menschen, die da waren, sondern er ging über den Graben, vielleicht über die Zäune und ging zu Derek Redman. Und sie waren zusammen. Und das war sein Vater, sein leiblicher Vater. Und wisst ihr, es war wahrscheinlich nicht nur sein Vater, sondern ich könnte mir vorstellen, es war vielleicht auch sein Trainer oder sein Manager. Hey, und der war erstmal sicher nicht happy für das, was passiert ist, dass er den Lauf nicht beenden konnte. Hey, aber dann nahm er seinen Sohn in den Arm. Und unter Tränen haben sie die letzten Meter, die letzten 200 Meter zusammen absolviert. Und so laufen Dinge manchmal in unserem Leben nicht so, wie wir sie uns wünschen. Aber unser Papa im Himmel, der ist der, der bei uns ist. Der ist der, der mit uns diesen Weg geht. Der ist der, der den Geist dieser Kindschaft in uns hinein geschüttet hat. Der uns als sein Sohn und seine Tochter auserwählt hat und mit Namen kennt. Und das ist das, was mir so wichtig worden ist. Und dieses Video gibt so viele Facetten dieser Kindschaft wieder. Schau es dir an. Und ich möchte dich jetzt fragen, hey, hast du diesen Blickwinkel, den Geist der Kindschaft? Hast du diesen Geist der Kindschaft in dir? Das ist mehr als nur ein Wissen und ein Verstehen von dem, was der Heilige Geist auswirkt, sondern es bedeutet wirklich, es ist sein Kind zu sein und ein Bewusstsein zu entwickeln, dass Gott den Geist der Kindschaft in uns ausgegossen hat. Und diesen Geist, der möchte Besitz in uns einnehmen, der möchte Raum in uns einnehmen. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte heute bei dieser Predigt. Ich möchte es dir mitgeben für dein Leben und ich möchte jetzt gern zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast über uns. Aber dass es auch ganz konkret, so wie das Paulus auch erwähnt, wirklich der Geist der Kindschaft Gottes ist. Weil du gesagt hast, du möchtest uns nicht als Waisen zurücklassen. Du möchtest uns nicht allein zurücklassen, sondern du möchtest uns den Tröster geben, den Heiligen Geist. Und du möchtest unser Papa sein. Der, der für uns ist, der mit uns gehen will. In guten und in schlechten Zeiten. Und der uns wirklich erfüllen möchte. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der jetzt sich eingeschaltet hat, dass jeder Einzelne jetzt ganz bewusst mit offenem Herzen dasteht und diesen Geist der Kindschaft wirklich aufnehmen kann und ihm bewusst wird, was es bedeutet, diesen Geist in sich aufzunehmen, diese Vaterschaft wirklich zu haben und in Besitz zu nehmen. Und ich bete dafür in deinem Namen, dass es geschieht. Und dass du jetzt wirkst und dass gerade auch die, die ihre Herzen jetzt öffnen und mit offenen Händen dastehen, dass du sie jetzt überschüttest, dass du sie mit überreichem Geist inspirierter Kraft wirklich diesen Geist der Kindschaft gibst. Und ich danke dir, Herr, dass du es bist, der wirkt und dass du da bist. Herr, wir rühmen dich jetzt, wir danken dir für dein Wort und wir beten dich an, Herr. Amen. Ja, wenn du gesagt hast, hey, da haben sich jetzt bei mir natürlich auch Fragen ergeben oder ich möchte vielleicht auch persönliches Gebet noch in Anspruch nehmen, da möchte ich dich echt ermutigen, wende dich an gebet@citychapel.de oder auch in unser Seelsorgeteam, seelsorge@citychapel.de und sprech dort einfach die Dinge an. Schreib uns eine E-Mail oder was auch ganz wichtig ist, lasst uns jetzt auch nochmal Zeit nehmen fürs Gebet. Wir haben jetzt unseren 3-Minuten-Gebetsblock, dass du das auch nochmal verarbeiten kannst, dass du das auch nochmal wirklich verstoffwechseln kannst, was du gerade gehört hast. Dass dieser Geist der Kindschaft auch Raum einnehmen kann in dir. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Schön, dass du dabei warst. Sei gesegnet.